Bertolt Brecht, Nordseekrabben. Es ist hinlänglich bekannt, dass im November und Dezember 1918 eine ganze große Horde von Männern nach Hause kam, deren Sitten etwas gelitten hatten und deren Gewohnheiten Leuten, für die sie gekämpft hatten, auf die Nerven fielen. Es ist unmöglich, ihnen einen Vorwurf daraus zu machen. Wirklich schlimm aber stand es mit einer anderen, wesentlich kleineren Sorte von Heimkehrern, die der Krieg zu ungeheuer feinen Leuten gemacht hatte. Diese Sorte kann man durch kein gütliches Zureden mehr aus ihren gekachelten Badezimmern herauslocken, nachdem sie einige Jahre ihres Lebens in verschlammten Schützengräben herumliegen mussten. Solch ein Mann war Kampert von der MG der Achten. Er war ein ausgezeichneter Mann. Er lag im Dreck von Arras und er lag im Dreck von Ypern und er tat alles, was man von ihm verlangte. Er stand nie in der Liller Kriegszeitung, aber er teilte seinen Tabak mit jedem, der neben ihm lag, und wenn er Furcht hatte, war es die erlaubte Art von Furcht, die lediglich von Verstand zeugt. Müller von der Achten, der jetzt wieder Ingenieur ist, und mein Freund, der damals sein Leutnant war, erzählt von ihm, dass er nicht befördert wurde, weil er den Postsack holte und sich mit den Leuten zu gemein machte. Ein erstklassiges Zeichen. Aber dann war der Krieg zu Ende und Kampert machte einen Strich drunter und brachte es zu Wege, dass er Arras und Ypern innerhalb dreier Wochen vergaß wie seine Geburt vor 29 Jahren. Er wurde wieder Ingenieur bei der AEG und stand von dem Moment an, wo er alles, was er aus dem Felde mitgebracht hatte, also Privatwäsche, Taschenmesser, Armbanduhr, ja sogar seine Tagebücher, zusammen mit seiner verlausten Feldgrauen in eine Kiste stopfte und die Kiste durch sein Dienstmädchen aus der Welt schaffen ließ, eisern auf dem Standpunkt. Ein Mann, der gezwungen war, verunreinigtes Gras zu essen und durch stinkende Lazarette wochenlang Töpfe mit unsäglichem Inhalt zu tragen, habe einen Anspruch darauf, den Rest seines Lebens unter einer Daunendecke zu schlafen und in einer stilreinen Umgebung zu speisen. Ich war neulich dabei, als daraus ausgesprochenes Unheil erwuchs. Der dicke Müller und ich hatten schon von Kampert längere Zeit, fast dreiviertel Jahr lang, nichts mehr gehört. Wir wussten, dass er in dieser Zeit geheiratet hatte, und zwar mit Geld. Zur Hochzeit waren wir nicht eingeladen, aber vor zwei Wochen sah ihn Müller in einem erstklassigen Zweisitzer, schimmerndes Aluminium mit roten Safianleder sitzen, in dem man hinter dem Steuer lag wie in einer Schaukelbadewanne, und einige Tage darauf klingelte er uns an, wir sollten doch mal, sagen wir morgen Abend, herüberkommen und einen Whisky mit ihm nehmen, im kleinsten Kreis selbstverständlich. »Whisky«, sagte Müller, als wir die Treppe hinaufstiegen. »Der Junge scheint sich ja mächtig anstrengen zu wollen.« Und er zog aus der Jackentasche eine hübsche kleine Blechdose mit konservierten, prima Nordseekrabben. »Der Junge war immer so auf Delikatessen aus.« Ich fand das furchtbar nett von Müller. Kampert machte uns selber die Tür auf. Müller begrüßte ihn lärmend, Kampert schien sehr bewegt. Während er unsere Hüte auf ein paar äußerst ulkige, schwarz lackierte Eisenstacheln an der Wand spießte, entschuldigte er sich bei uns, dass sein Dienstmädchen heute Ausgang habe. »Aber ihr seid ja schließlich keine Gesandtschaftsattachés«, sagte er gut gelaunt. »Nee«, sagte Müller, »aber sag mal, da ist wohl ein ganzer Haufen Leute da.« »Unsinn«, sagte er, »kein Mensch, wir sind zu dritt, im kleinsten Kreis.« »Du hast dich ja verflucht offiziös eingekleidet, altes Huhn, das ist ja einer von diesen aufgelegten, munteren, kleinen Abendanzügen, in dem du dich da aufhältst.« »Unsinn«, sagte Kampert, »ich zieh mich lediglich gern mal abends um. Das ist eine Marotte von mir. Es macht euch doch nichts aus.« »Unsinn«, sagte Müller, »Whisky ist Whisky.« Dann verstaute uns Kampert in zwei sehr bequemen amerikanischen Liegestühlen in seiner Diele und wir warteten auf die Dame des Hauses. »Das ist eine ganze Ausstellungshalle«, sagte Müller nach einigen Minuten Stillschweigens, in denen wir das ziemlich hohe und einfach geweißte Gemach betrachteten. Müller schien ziemlich müde und gähnte hörbar. »Na, zeig mal deinen Whisky.« Kampert durchquerte den Raum und fischte aus einem kleinen roten Mahagonischränkchen einige Flaschen mit Likör. »Immer der Reihe nach«, sagte er lächelnd. »Findet ihr das Zimmer zu hoch?« »Nee«, sagte Müller. »Etwas.« »Ja, ein bisschen hoch ist es schon, aber es wird ja nicht dein einziger Aufenthaltsort sein. aber die Stühle sind glänzend und dieser Curaçao ist ganz erträglich. Versucht mal den Chartreuse, drang Kampert in uns. Ich dachte mir, eine große Halle und nur ein paar einfache Sitzgelegenheiten drin, das beruhigt ungeheuer. Aber das Sonnensegel ist sehr hübsch, ermunterte ich ihn. Das ist originell. Es war eine leichte japanische Strohmatte vor einem ungeheuren schrägen Fenster. Er stand auf und lief hin. Dann drehte er an einem Holzrädchen und das Ganze wickelte sich oben um eine Bambusstange. Man meint den ganzen Tag, man sitzt auf Kuba. Das Ding sammelt unglaublich viel Sonne. »Hast du die Wohnung so übernommen?« fragte Müller, der anscheinend schwankte, ob es schon an der Zeit sei, den Chartreuse mit dem Curaçao zu mischen. »Was glaubst du? Das haben wir doch ausgebaut. Das waren zwei simple bürgerliche Zimmer. Du kennst doch die Spezies. Eng und wahrscheinlich dann noch bis oben mit Möbel vollgepackt.« Müller entschloss sich, mit dem Mischen noch zu warten, bis er die Dame des Hauses begrüßt hatte und sagte den Chartreuse prüfend, »Ja, man wohnt eigentlich wie ein Schwein, furchtbar unüberlegt.« Jetzt kam Kamperts Frau. Sie war sehr hübsch, sehr nett und sehr gut angezogen. Sie schüttelte uns die Hand und tat, als seien wir ihre Freunde und nicht Kamperts. Sie sagte, die Wohnung sei noch nicht fertig, aber wir sollten sie uns einmal ansehen. Vielleicht, dass uns das eine oder das andere auffiele. Es sei ihnen darauf angekommen, die Wohnung so passend wie möglich zu gestalten. Warum sollte man nicht Wohnungen ebenso harmonisch gestalten wie irgendein Abendkleid? Die meisten Leute liefen ihr Leben lang zwischen schrecklichen Möbelansammlungen herum und ahnten nicht, wie gründlich sie schon beim Aufstehen jeden Morgen ihren eigenen Geschmack verdürben. Was wir zum Beispiel von der Diele hielten, in der wir säßen. »Entzückend«, sagte ich. Sie lachte und sah ihren Mann an. »Ich weiß nicht«, sagte sie, »ob entzückend das richtige Wort ist. Jedenfalls ist es nicht ganz das, was wir uns dachten. Wir wollten in der Diele etwas ganz Einfaches machen. Fast etwas raues Gartenstühle wären mir am liebsten gewesen, aber sie sehen so scheußlich aus. Dazu eine grobe Matte. Ich bin rumgefahren wie verrückt, bis ich sie auftrieb. Ich sah mir grobe Zeltleinwand kilometerweise an. Aber als ich die Matte irgendwo hinten in einem Laden aufgestellt sah, sagte ich sofort, das ist es.« »Ja«, sagte ich mokant zu Müller, »und du sitzt da herum, als ob du Eintrittsgeld bezahlt hättest und tust, als sei es ganz selbstverständlich und wie von alleine gekommen, dass man sich hier so wohl fühlt.« Müller lachte nicht so herzlich wie wir anderen. Er sah etwas überrascht die Wände an. Ich hatte den Eindruck, als wäre es ihm lieber gewesen, wenn man ihm nicht gesagt hätte, warum er sich wohl fühlte. Kampert jedenfalls merkte davon nichts, sondern fragte, »Fällt euch hier nichts auf? Ich meine an den Wänden.« »Sie sind sehr hoch«, sagte Müller. Kamperts Frau lachte wieder, aber Kampert sagte ganz sachlich, »Ich meinte, dass keine Bilder da sind. Die meisten Leute hängen ihre Mauern voll wie Plakatwände. Ich stehe auf dem Standpunkt, wenn ein Mann nicht ein eigenes Zimmer für Bilder hat, dann soll er es lieber bleiben lassen.« An diesem Punkt war es, wo Müller mir den ersten faulen Seitenblick zuwarf. Aber ich muss sagen, dass ich ihn noch längere Zeit nicht begriff. »Kommen Sie«, sagte Kamperts Frau, »ich zeige Ihnen das Übrige.« Und während Kampert aufstehend zu mir sagte, »die ganze Sache ist übrigens wirklich nicht mit Geld gemacht, dann sehe sie ganz anders aus, sondern lediglich mit ein wenig Überlegung und, wenn du willst, mit etwas Geschick. Unser Standpunkt ist, wir sind nicht für die Wohnung, sondern die Wohnung ist für uns.« Sah ich, wie Müller, der sich übrigens überraschend bereitwillig erhoben hatte, von dem Curaçao ein Wasserglas anfüllte und dieses entschlossen mit auf den Rundgang nahm. Wir klommen eine eiserne Wendeltreppe hinauf, die in die oberen Räume führte und die Müller sehr praktisch fand. »Sie nimmt fast gar keinen Platz weg«, sagte Kampert. Und oben sagte er, »sieh mal hinab, eine Wohnung muss ebenso gut wie eine Landschaft ausschauen.« Müller nahm darauf lediglich einen Schluck Curaçao aus seinem Wasserglas und versuchte, einen zweiten faulen Seitenblick bei mir zu platzieren. Aber Kamperts Frau war ungeheuer nett und zeigte uns Kamperts Schlafzimmer. Es war dies ein kleiner, einfacher Raum mit einer eisernen Bettstelle, einem Stuhl und einfachen glasierten Waschbecken. Der Raum hatte nur Oberlicht, so dass man nicht in ihm den Eindruck hatte, sozusagen im Freien zu kampieren, weil man gegenüber eine Häuserwand sieht. Über dem Bett lag eine gewöhnliche Kamelhaardecke. »Du hast natürlich eine komfortablere Lagerstätte erwartet«, sagte Kampert spaßhaft zu Müller. Müller grinste freundlich. Er beschäftigte sich ausschließlich mit Frau Kampert, die ihm, wie ich bemerkte, äußerst gefiel, und ging dann von selber eifrig voraus in das nächste Zimmer, in den Arbeitsraum. Dieser war nur durch einen Chintzvorhang vom Schlafraum getrennt. Die beiden Räume bildeten eine Welt für sich. Ein Tannenholztisch, ein unbequemer, harter Sessel, Tannenholzregale, eine harte, niedere Chaiselongue, Bücher. Müller leerte sein Glas. Als wir wieder die Wendeltreppe hinunterkletterten, das erspart das Morgentraining, sagte ich zu Kampert, da wir etwas stille geworden waren: Dein Arbeitsraum ist ausgezeichnet, wirklich. Er ist so spartanisch. Nur nichts Unsachliches in einem Arbeitszimmer, sagte Kampert einfach. Unten lief Müller watschelnd auf das Mahagonischränkchen zu, das er anscheinend am stärksten in der Erinnerung behalten hatte, und fischte unter den Flaschen herum. Er sagte: Die Hauptsache ist, dass ein Mann seinen Whisky auf dem rechten Fleck hat. Kampert fiel ihm lächelnd in den Arm, holte eine dicke Flasche heraus, hielt sie gegen das Licht und sagte: Black and white. Gut, aber wenn ihr glaubt, dass Müller jetzt seine Ruhe gefunden hätte, so befindet ihr euch auf einem Holzweg mit Müller. Es ist sicher, dass unter allen Whisky-Sorten Black and White die anerkannteste ist, und dies nicht zu Unrecht. Aber in diesem Moment begriff ich instinktiv, dass es Müller wahrhaftig lieber gewesen wäre, wenn man ihm eine minder passende Sorte in das Schränkchen gestellt hätte. Er bediente sich zwar ausgiebig, aber schon, dass er den Whisky mit ein ganz klein wenig Soda aus seinem Wasserglas, in dem noch unverkennbar Chartreuse war, trank, war ein schlechtes Zeichen. Ein noch schlechteres, dass er plötzlich wie umgewandelt auch noch alles Übrige zu sehen wünschte, was es in dieser überlegten Wohnung zu sehen gab. Er stand verbissen in einem lila Apartment, in dem alles lila war. Tapeten, Tische, Schränke, Lampe, hell-lila, dunkel-lila, violett. Und in dem dann ausgerechnet noch ein Bechsteinflügel stand, der zu lila passte. Er stapfte durch eine Garderobenkammer mit eingebauten Schränken im schlichtesten Hellgrün, die ausschließlich praktischen Zwecken dienten, durch ein Badezimmer, in dem nichts fehlte, in eine Küche, die hygienisch unantastbar blieb. Dann saß er mit uns heimtückisch schweigend in einem freundlichen Speisezimmer und aß an einem runden Eichentisch, unabgelenkt durch Bilder vis-à-vis, kräftige, aber bekömmliche Kost. Es war nicht richtig, dass er zwischen den Gerichten immerfort aus seinem alten Glas immer mehr Whisky mit immer weniger Soda trank, aber er brauchte es. Er hielt eine ganze Menge von Kampert, der übrigens glänzende Geschichten zum Besten gab und darin zeigte, dass er ein durchaus klarer Kopf war, mit wirklichem Humor. Es konnte nicht Kampert sein und nicht seine Frau, die Müller gefiel. Es war die Wohnung, die Müller so aufreizte. Er war voll und ganz im Unrecht damit. Es war eine sehr hübsche Wohnung. Sie war keineswegs protzig. Aber ich glaube, Müller konnte einfach diese vorsätzliche Harmonie und diese reformatorische Zweckdienlichkeit nicht mehr aushalten. Und ich muss sagen, allmählich ging mir auch etwas davon auf. Dann zog sich Frau Kampert zurück, die alles durch ihre natürliche Art noch zusammengehalten und das Tierische in Müller sozusagen gebändigt hatte, und sofort merkte ich, dass jetzt etwas geschehen würde. Mit einer Kampert unauffälligen, aber für mich direkt unnatürlichen Ruhe lenkte er das Gespräch listig auf Nordseekrabben. Und dann wurde er immer deutlicher und plötzlich äußerte er ganz unumwunden den Wunsch nach Nordseekrabben in einer Büchse. Kampert war etwas erstaunt, aber er war ein viel zu guter Wirt und viel zu naiv erfreut über die Komplettheit seines Haushaltes, als dass er nicht in wirkliche Verlegenheit geraten wäre. Auch hatten wir ebenso wie Müller jetzt schon ziemlich viel getrunken und Kampert stand auf, nahm seinen Hut und versprach lachend, Nordseekrabben zu besorgen. Müller saß stumm da und lächelte finster. Und man muss schon direkt annehmen, dass Kamperts Schutzengel ausgerechnet an diesem Abend zu früh schlafen gegangen war, denn bevor er noch vollends wegging, seine Gäste vollständig zufriedenzustellen, fiel sein unglückliches Besitzerauge auf eine Truhe neben der Tür, ein unscheinbares braunes Ding mit Eisenbeschlägen, und er sagte, ohne im geringsten die Situation zu erfassen, in der er doch schon seit nahezu einer Stunde schwebte, ganz naiv, habt ihr schon einmal so etwas nicht hereinpassendes in einem sonst doch schon ganz anständigen Speisezimmer gesehen, Kinder? Aber ich sage euch, ich würde sie nicht um alles in der Welt herauslassen, denn mich ärgert nichts so sehr, als wenn alles so ungeheuer stimmt. In einer Wohnung muss nicht alles zusammenpassen, sonst ist sie unbewohnbar. Und ohne die Wirkung seiner Worte zu kontrollieren, ging er hastig weg und holte Nordseekrabben. Müller nickte mir lächelnd zu. Der ganze Krampf war von ihm abgefallen. Er war wieder der gutartige, humorvolle, betrunkene Müller, den ich liebte und fürchtete. Wir verloren keine Zeit. Wir machten uns sofort ans Werk. Müller zog die Jacke aus und schleuderte sie in eine Ecke. Er ging sofort in die Diele und machte sich über das Mahagonischränkchen her. Er entnahm ihm drei Flaschen und brach ihnen auf einer knirschenden Bambusstuhllehne den Hals ab. Dann goss er alles zusammen, wieder ins Speisezimmer zurücklaufend, in eine Terrine, in der eben noch Tomaten geschwommen hatten. Müller nahm einen Suppenschöpflöffel voll davon ein und schlenderte, mir abwinkend, zu einem der originalamerikanischen Liegestühle, warf sich stöhnend hinein und entwarf einen genauen Schlachtplan. Dazu brauchte er 3 Minuten, aber ohne ihn hätte er niemals so umfassend arbeiten können, wie ich es nun erleben durfte. Das erste war, dass er das Sonnensegel herunterriss. Gott, wie ist das Zeug festgemacht? Es mit meiner Hilfe zwischen einem Fensterriegel und der Wendeltreppe ausspannte, wozu er noch zum Binden die violetten Troddeln vom Salon benutzte, wodurch er aber auch eine durch den ganzen Raum schwingende Riesenhängematte erzielte. Die reicht über ganz Kuba. Dann machte er aus den Dielenstühlen, dem Speisezimmertisch und einigen Küchenvorhängen eine gemütliche Ecke, in deren Mitte neckischerweise das ominöse Schränkchen thronte. »Das Schränkchen, damit etwas nicht herpasst!« Und an die Wände pickte er mit dem Zuckerrest aus sämtlichen Mokkatassen eine scheußliche Sorte von Illustrationsdrucken, die er, da er sie anderswoher nicht bekommen konnte, in der Eile aus einigen Zeitschriften ausfetzte. Als er sich so eine gemütliche Ecke für alle Fälle gesichert hatte, arrangierte er, wie er sagte, einen makedonischen Siegeszug durch die oberen Räume, eine Flasche in der Hosentasche, sich höchst gefährlich auf Bett, Tannentisch und Waschlavoir stürzend. Alles das, bis auf einige Leitsätze, vollkommen schweigend. Als er in die Diele zurückkehrte, sah er außerordentlich siegreich aus. Und dann hielt er, in seiner neuen Kuba-Hängematte schaukelnd, unter dem anfeuernden Einfluss gewaltiger Alkoholmengen, eine fulminante und denkwürdige Rede über die Genügsamkeit. »Der Mensch«, sagte er, »ist geboren, um zu kämpfen. Von Natur scheut er die Mühe, aber Gott sei Dank gibt es dafür Naturgewalten, die ihn etwas aufpulvern. Der Mensch ist an sich also ein elender Wurm, der alles gern so haben möchte, dass es zusammenpasst. Hellblau, dunkelblau, schwarzblau. Aber andererseits ist der Mensch, besonders nach Genuss von Nordseekrabben, wie ein furchtbarer Wirbelwind, der die großartige Vielfältigkeit und die bewunderungswürdige Disharmonie der ganzen Schöpfung vermittels gewalttätiger Anhäufung von amerikanischen Patentliegestühlen, schlichten Waschlavoirs und alten ehrwürdigen Zeitschriften wiederherstellt. Es ist dem Menschen nicht gestattet, vermittels Sonnensegeln und Bechsteinflügeln in den Himmel zu wachsen. Eine Wohnung ist dort, wo ein Mensch seinen alten Kragen in eine Ecke geworfen hat. So hat Gott es bestimmt, nicht ich, Müller. Basta, und jetzt ist es eine Wohnung. Und als er dies geredet hatte, schaukelnd von Wand zu Wand, vor einem riesigen Nachtfenster, kletterte er, unsicher von seiner ungewöhnlichen geistigen Ausschweifung, aus der Matte heraus und ging hoch erhobenen Hauptes, aber schwankenden Schrittes ins violette Zimmer, um sich durch ein karges Mahl zu stärken. Er zog aus der Tasche seiner Jacke, die in der Ecke lag, seine Dose mit Nordseekrabben und öffnete sie mit einem Brieföffner auf dem Bechsteinflügel. Und in diesem Moment stand in der Tür ein Papierpaketchen in der Hand Kampert. Müller aber, der schreckliche Müller, der Gastfreund, saß plötzlich tief verlegen mit rotem Kopf auf dem violett polierten Tisch von Kamperts stilreinem Salon und aß aus einer Büchse auf einem Flügel Nordseekrabben und begoss sie ungeschickt mit Tomatenwhisky und blickte, unsicher und schuldbewusst, traurig Kampert den Gastlichen an und sagte, »My home is my castle.« Und ich denke, er sagte es hauptsächlich, weil es gar nicht herpasste und er eine so abgrundtiefe Begierde nach möglichst viel Unzusammenpassendem, Unlogischem und Natürlichem in sich spürte.